Ja, natürlich ist die Generalversammlung der Vereinten Nationen in erster Linie ein politisches Spektakel, viel mehr als dass sie realpolitische Bedeutung hätte. Diese Generalversammlung findet ja jährlich statt und es reisen halt in aller Regel Staatsoberhäupter, Präsidenten, Könige und so weiter, Kanzler an, um dort halt ihre programmatischen Reden zu halten. Die realpolitische Bedeutung dieser Auftritte ist äußerst gering. Man muss sich zuerst mal vor Augen halten, dass bei der Generalversammlung selbst ja keine, also diese Reden sind ja keine Resolutionen oder die werden ja in aller Regel nicht in Resolutionen gegossen. Und selbst wenn es so wäre, würde das nichts bedeuten, weil die Generalversammlung der Vereinten Nationen keine rechtlich bindenden Regeln und Resolutionen fassen kann. Das ist also laut UN-Statuten dem Sicherheitsrat vorbehalten, der ja ein sehr viel exklusiveres Gremium ist als diese Generalversammlung. Das ist ein Politspektakel und das kann man ja auch daran sehen, dass die Reden, die dort gehalten werden, mit der Realität in vielen Fällen, naja, sagen wir mal, höchstens tangential etwas zu tun haben. Also wenn man etwa hört, wie der iranische Präsident Rouhani über Frieden und über Menschenrechte und über internationales Recht und so weiter redet und das vergleicht mit der politischen Realität im Iran und der Rolle des Iran im Nahen Osten, dann wird doch relativ deutlich, dass das halt hier wirklich um den Show-Effekt geht und um einen Propaganda-Auftritt für mehr als um tatsächlich Realpolitik.
Jetzt, wo Sie jetzt schon gerade den iranischen Präsidenten Rouhani angesprochen haben und seine Rede, in Ihren Büchern, die Sie geschrieben haben, beziehungsweise die Sie immer noch schreiben, der eine Titel heißt ja schon hat ja den prägnanten Titel, die Vereinten Nationen gegen Israel. Und in Ihren Texten und Büchern, auch auf der Internetseite von MENA Watch, ist ja auch immer von so einer gewissen, ja, politischen Obsession der UN mit dem Staat Israel die Rede. Wie äußert sich denn diese Obsession? Genau.
Naja, diese Obsession der Vereinten Nationen mit Israel äußert sich so, dass Israel dort in den diversen Gremien der Vereinten Nationen, nicht nur in der Generalversammlung, sondern in dem ganzen durchaus umfangreichen institutionellen Apparat, der die Vereinten Nationen ausmacht, dass Israel da eben herausgegriffen und auf eine Art und Weise behandelt wird, wie das kein anderes Land der Welt wird. Der ehemalige israelische Außenminister Abba Eban hat das einmal auf die schöne, kurze, prägnante Formel gebracht. Wenn Algerien in einem Resolutionsentwurf erklären würde, dass die Erde eine Scheibe ist und Israel sie dazu gemacht hat, dann würde diese Resolution mit 164 zu 13 Stimmen bei 26 Enthaltungen angenommen werden. Und das trifft recht gut das, womit wir es zu tun haben. Also man kann das sich an einigen Beispielen vor Augen führen. Nehmen wir das Beispiel des Menschenrechtsrats, des UN-Menschenrechtsrats, eines Gremiums der Vereinten Nationen, das sich um die Einhaltung und Achtung der Menschenrechte auf der ganzen Welt kümmern sollte. In diesem Gremium sind zwischen 2006 und 2015 62 Resolutionen gefasst worden, in denen namentlich Israel verurteilt wurde, und 55 Resolutionen gegen alle anderen Länder dieser Welt. Das heißt, wenn es nach diesem Menschenrechtsrat geht und nach den Zahlen anhand der Resolutionen, die der verabschiedet hat, dann müsste man zu dem Schluss kommen, dass Israel der größte Menschenrechtsverletzer weltweit ist, noch vor so Staaten wie Nordkorea, Saudi-Arabien, dem Iran und ähnlich freundlichen Diktaturen. Das hat natürlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun, sondern ist der Ausdruck dieser anti-israelischen Obsession. Ein anderes Beispiel, die UNESCO hat, die bei den Vereinten Nationen für Bildungsfragen zuständig ist, hat zwischen 2009 und 2014 insgesamt 47 Verurteilungen eines spezifischen Landes wegen Verstoßes gegen UNESCO-Grundsätze beschlossen. 46 von diesen 47 Verurteilungen haben sich gegen Israel gerichtet. Also wiederum geht es nach diesem erlauchten UN-Gremium, dann ist Israel das Land auf der Welt, das sich am weitaus stärksten gegen Grundsätze der UNESCO, der Bildungsinstitution der Vereinten Nationen, wendet. Die UN-Weltgesundheitsorganisation hat im Mai 2016 eine Resolution gefasst, in der als weltweit einziges Land Israel an den Pranger gestellt wurde, weil es die geistige und körperliche Gesundheit von Menschen schädigen würde. Die Fachkommission für die rechtliche Gleichstellung der Frauen hat im März 2015 Israel als einzigen Staat der Welt für die Verletzung von Frauenrechten gebrandmarkt und so weiter und so fort. Man könnte also da unzählige derartige Beispiele bringen. Das historisch wahrscheinlich bekannteste und gleichzeitig berüchtigste und skandalöseste Beispiel wäre eine Resolution, die Vereinten Nationen im November 1975 gefasst wurden. Es war eine ganz kurze Resolution, die eine einzige Bestimmung hatte inhaltlich und die hat gelautet: Zionismus, also die jüdische nationale Befreiungsbewegung, Zionismus ist eine Form des Rassismus und der rassistischen Diskriminierung. Dazu muss man wissen, dass die Vereinten Nationen keine einzige andere nationale Befreiungsbewegung auf der Welt jemals als rassistisch oder diskriminierend verurteilt hat, sondern eine herausgepickt hat, und das war eben der Zionismus bzw. die jüdische nationale Befreiungsbewegung. gibt bei den Vereinten Nationen eine Obsession, die sich in den Beschlüssen niederschlägt, die sich in den Gremien niederschlägt, die sich seit Mitte der 70er Jahre auch institutionell festgesetzt hat. Also es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die keinen anderen Zweck haben, als Israel an den Pranger zu stellen und Israel zu verurteilen. Und nichts Vergleichbares gibt es im Hinblick auf irgendein anderes Land der Vereinten Nationen.
Es ist, ja, also wie Sie das gerade erzählt haben, es ist wirklich sehr... sehr, schon fast, also es ist so eine Mischung aus erstaunlich und erschreckend irgendwie ein Stück weit. Ich habe auch gerade noch mal eine Grafik mir aufgerufen, die Verurteilungen des UN-Menschenrechtsrats nach Ländern 2006 bis 2015. Da hat Israel, wurde 61 Mal durch den UN-Menschenrechtsrat verurteilt und Nordkorea 8 Mal. Also es ist schon... sehr, sehr merkwürdig irgendwie, als ob Israel jetzt ein schlimmerer Staat wäre als Nordkorea. Aber was sind denn diese Gründe für diese Obsession? Also worin, warum fokussiert sich denn die UN so stark auf einen Landstrich, in dem weniger als 10 Millionen Menschen leben? Gibt es nicht auch noch, also hat die, um es jetzt salopp auszudrücken, hat die UN nicht auch andere Sachen zu tun, als sich mit Israel zu beschäftigen? Also wo kommt das denn her, diese Obsession mit dem israelischen Staat?
Da muss man ein bisschen differenzieren, da gibt es halt natürlich unterschiedliche Gründe. Also es gibt zum einen natürlich eine Gruppe von Staaten, allen voran die arabische Staatenwelt und wenn man das in ein bisschen weiteren Kreis fasst, dann auch die islamischen Staaten, die in der Organisation der Islamischen Konferenz zusammengefasst sind, die eine der machtvollsten, wenn man so möchte, Blöcke innerhalb der Vereinten Nationen sind. Die wenden sich halt aus grundsätzlichen Gründen gegen den Staat Israel, die akzeptieren dessen Existenz nicht, mit ganz wenigen Ausnahmen, sprechen dem Staat Israel jegliche Existenzberechtigung ab und sind in vielfacher Hinsicht schlicht und ergreifend anti-israelisch und oft auch wirklich einfach antisemitisch motiviert, wenn man sich deren Reden und deren Einlassungen anhört. Dann gibt es andere Fälle, in denen man es mit einer, wenn man so möchte, absurden Form von Pragmatismus zu tun hat. Also Sie haben den Menschenrechtsrat erwähnt. Man muss sich vor Augen halten, der Menschenrechtsrat mit seinen knapp unter 50 Mitgliedern besteht zur überwiegenden Mehrheit aus Staaten, die selbst nicht frei sind. Also wenn man sich die aktuelle Zusammensetzung des UN-Menschenrechtsrates anschaut, dann stellt man fest, wenn man die Daten von Freedom House, einer Organisation, die sich eben um die Analyse und Bewertung der Freiheit in den Staaten weltweit kümmert, wenn man sie deren Daten hernimmt, dann kommt man eben zum Schluss, dass 44% der Mitglieder des aktuellen UN-Menschenrechtsrates als frei zu bewerten sind. Also das sind im Wesentlichen die westlichen Staaten. Und dann haben wir fast 24%, die nur als teilweise frei zu bewerten sind, darunter so Staaten wie Pakistan. Und wir haben immerhin fast 30%, die als nicht frei gelten, darunter Länder eben wie Afghanistan, China, Kuba, Ägypten, der Irak, Saudi-Arabien oder Venezuela. Also lauter solche, ja, wenn man so möchte, Menschenrechts-Champions wie Saudi-Arabien oder Kuba. Zusammen stellen eben diese teilweise freien und nicht freien Länder mehr als 50% der Mitglieder des UN-Menschenrechtsrates. Und dort hat sich eben einfach ein ganz praktischer, aus der Sicht dieser Länder zumindest, praktischer Modus eingerichtet. Sie haben sich alle darauf geeinigt, jeweils gegenseitig sozusagen sich nicht Menschenrechtsverletzungen vorzuwerfen. Sie machen sich gegenseitig die Mauer, falls sie unter Kritik geraten. Und alle gemeinsam stürzen sie sich auf den Westen im Allgemeinen, dem sie halt Menschenrechtsverstöße vorwerfen, und auf Israel im Besonderen. Das heißt, dieser obsessive Fokus auf Israel hat zum Teil auch damit zu tun, dass die größten Menschenrechtsverletzer sich sozusagen zu den größten Menschenrechtsverteidigern aufschwingen und damit eben sich selbst gegen ihre Kritik immunisieren wollen. Und dann gibt's, man kann natürlich auch fragen, viele dieser Beschlüsse würden nie zustande kommen, wenn nicht auch viele westliche Staaten mitstimmen würden. Warum tun die das denn? Naja, zum Teil tun sie das aus, wenn man möchte, grundsätzlichen politischen Überlegungen und zum Teil tun sie es einfach aus Opportunismus. Stimmen mit im Menschenrechtsrat beispielsweise mit so Ländern wie Saudi-Arabien, dem Irak, Kuba, China und so weiter. Stimmen kann man leicht abgeben, Resolutionen kann man leicht verabschieden. Die bedeuten nicht viel, sie schaffen aber zumindest Wohlwollen bei einigen Ländern, mit denen man ökonomisch eng verbunden ist und auf die man ökonomisch angewiesen ist. Also ich denke, es gibt da nicht einen Grund oder einen ausschließlichen Grund für diese Israel-Obsession. Es gibt ein breites Spektrum von Gründen, das von Antisemitismus auf der einen Seite bis zu Opportunismus auf der anderen Seite reicht, was die Sache natürlich trotzdem nicht besser macht.
Jetzt, wo Sie praktisch diese Blockbildung auch angesprochen haben, dass sich halt die größtenteils islamische Länder auch in der UN selbst auch zu Blöcken im Grunde genommen zusammenschließen, um ja im Grunde genommen ihre partikularen Interessen durchzusetzen, weil da besteht ja auch ein bestimmtes politisches Interesse dahinter, wenn man Israel so auf der Weltbühne diffamieren kann. Da könnte man jetzt die These in den Raum stellen, dass die UN als Organ so für multilaterale Kommunikation ja gar nicht so wirklich geeignet ist, weil wenn dann eh nur die einzelnen Nationalstaaten ihre Partikularinteressen darin durchsetzen wollen, ist dann nicht die UN als Institution ein bisschen, ich will nicht sagen überflüssig, aber zerbricht sie nicht ein bisschen an ihrem eigenen Anspruch?
Ja, selbstverständlich tut sie das. Und sie hat das allerdings, muss man dazu sagen, das ist keine neue Entwicklung, sondern sie tut das im Prinzip seit ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die UN sind ein seltsamer Gegenstand, wenn man das so nennen möchte. Sie sind insofern seltsam, als es kaum eine Organisation weltweit gibt, die einen so guten Ruf genießt auf der einen Seite, während sie auf der anderen Seite an ihren eigenen Ansprüchen so nachhaltig gescheitert ist, wie sie das eben seit mehreren Jahrzehnten tun. Dieser gute Ruf rührt zum Teil daher, dass es immer so diese idealistische Vorstellung gibt, dass die UN so etwas wie das Parlament der Nationen wären. Und so wie es halt in den Nationalstaaten Parlamente gibt, in denen halt Interessensausgleich und politische Willensbildung stattfindet, so gäbe es halt auf internationaler Ebene diese Institution der Vereinten Nationen. Nun muss man dazu sagen, die Vereinten Nationen sind natürlich kein demokratisches Parlament. Der Großteil der Mitgliedsländer der Vereinten Nationen sind Staaten, die in ihren eigenen Grenzen von Demokratie, Menschenrechten, politischen Freiheiten und Ähnlichem überhaupt nichts wissen wollen und die Hölle tun würden, um sich um der sozusagen internationalen Gemeinschaft ein Mitspracherecht oder eine Einflussnahme im eigenen Land zu ermöglichen. Die Vereinten Nationen haben den Anspruch, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Man kann ganz nüchtern feststellen, dass es den Vereinten Nationen seit ihrer Gründung im Grunde kein einziges Mal geglückt ist, wirklich einen Krieg zu verhindern oder auch nur einen Krieg zu beenden, der nicht auf anderen Ebenen schon sozusagen zu einem Ende geführt worden wäre. Es gibt eine der Grundaufgaben der Vereinten Nationen, die schon in den Grundsätzen der Vereinten Nationen in der Charta festgeschrieben sind, ist die Förderung der Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion. Naja, wenn man sich die Realität der Vereinten Nationen anschaut, dann muss man feststellen, dass eben die Mehrheit der Mitglieder von Menschenrechten, politischen Freiheiten oder religiöser Antidiskriminierung überhaupt nicht wissen wollen. Also all das sind hehre Ideale auf der einen Seite und eine seit Jahrzehnten diesen Idealen auf dramatische Art und Weise widersprechende der Realität. Aber ja, wie gesagt, also hier klaffen Anspruch und Wirklichkeit, gleichzeitig aber auch der gute Ruf, den diese Organisation genießt, mit der praktischen Realität in eklatanten Widerspruch.
Ein Begriff, der innerhalb der UN und auch zur Begründung, sage ich mal, von UN-Außeneinsätzen, also wenn die UN irgendwelche Blauhelmsoldaten in irgendwelche Regionen auf der Welt schickt, wird ja immer sehr häufig das Völkerrecht auch angeführt, dass in dieser Region gegen das Völkerrecht verstoßen wird und dass man dann im Grunde genommen die moralische Pflicht hätte, da jetzt was dagegen zu tun. Jedoch gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute, also auch sehr viele Juristen und so, die den Begriff des Völkerrechts ja sehr, sehr kritisch sehen. Wie würden Sie das denn sagen? Ist der Begriff des Völkerrechts ein Begriff, auf den man sich eindeutig beziehen kann, oder ist das ein zu schwammiger Begriff, als dass man ihn jetzt für solche Begründungszusammenhänge heranführen sollte?
Naja, also wenn es um Interventionen geht, wie Sie sie angesprochen haben, muss man natürlich klar sagen, dass der Beruf, die Berufung auf das Völkerrecht natürlich einfach den jeweiligen politischen Interessen dient. Wenn es den eigenen politischen Interessen entgegenkommt, dann beruft man sich eben auf das Völkerrecht und macht sich selbst zum sozusagen Durchsetzer des Völkerrechts. Wenn es das nicht tut, dann interessiert man sich nicht dafür, was im Völkerrecht verankert ist oder verankert sein soll. Also wenn man sich Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit vor Augen führt, die Europäer waren sehr lautstark, beispielsweise um gegen den amerikanisch geführten Irakkrieg 2003 zu protestieren und haben ihn als völkerrechtswidrig, als Bruch des Völkerrechts, als illegitimen Angriffskrieg und was weiß ich was alles denunziert. Die gleichen europäischen Staaten hatten nicht das geringste Problem 1999 während des Kosovo-Kriegs mit dem Bombardement von Serbien, der genauso auf keinerlei UN-Sicherheitsratbeschluss basiert hat, der genauso formal gesehen ein Bruch des Völkerrechts gewesen ist. Also da ist immer ein großes Maß an politischem Interesse involviert, wenn es darum geht, ob man sich jetzt zu Verteidigern des Völkerrechts aufschwingt oder nicht. Grundsätzlich muss man feststellen, dass das Völkerrecht in vielerlei Hinsicht einfach ein irreführender Begriff ist. Also dieser Begriff Recht ist sozusagen in unserem assoziativen Denken mit dem nationalstaatlichen Recht in Verbindung gebracht wird. Und die meisten Menschen verstehen unter Völkerrecht etwas, was analog zum nationalstaatlich geltenden Recht zu denken ist. Nur dem ist nicht so. Es gibt, und das ist der wesentliche Unterschied, auf internationaler Ebene einfach keinen Souverän, der sozusagen über den Mitgliedsländern thront und über die Einhaltung des Völkerrechts, des sogenannten Völkerrechts, wahren würde. In einem Staat gibt es den Staat, der seiner eigenen Rechtsordnung Durchsetzung verschafft. Auf internationaler Ebene gibt es das nicht. Und die Vereinten Nationen sind auch nicht so etwas wie ein kollektiver Souverän, der so etwas erledigen könnte. Das heißt, das Völkerrecht in diesem Sinne ist mit einer nationalstaatlichen Rechtsordnung nicht zu vergleichen. Das Recht, von dem hier die Rede ist, ist, um es vorsichtig zu sagen, zumindest von äußerst anderer Qualität, als es nationalstaatliches Recht ist. Praktisch gesehen ist die Berufung auf das Völkerrecht eben immer von politischen Interessen bestimmt. Und in vielen Fällen geht es halt darum, ganz praktisch, wenn man sich die Weltordnung ansieht, wie sie nun mal aussieht, dass eben besonders jene Länder, die selbst nicht sonderlich machtvoll sind, die weder über ökonomische noch über großartige militärische Ressourcen verfügen, dass die sich halt besonders gern auf das Völkerrecht berufen, um beispielsweise gegen die USA vorzugehen und die USA an den Pranger zu stellen für eine vermeintliche Missachtung des Völkerrechts. Also der amerikanische Historiker, Politikwissenschaftler Robert Kagan hat das schöne Beispiel gebracht. Das ist wie mit Jonathan Swifts Gulliver, dem eben die Lilliputaner versuchen, mit ganz vielen Seilen sozusagen am Boden zu fixieren, in der Hoffnung darauf, dass er sich da eben nicht losreißen und seine eigene offenkundige Macht einfach ganz schamlos ausspielen will. Das ist in Wirklichkeit so etwas, was man analog sozusagen auf der Ebene des internationalen Rechts sehen soll. Das internationale Recht, das Völkerrecht, ist ein Versuch, Staaten einzubinden und die staatliche Souveränität einzuschränken. Und das wird natürlich vor allem von Staaten in Stellung gebracht, die selber, wenn es um nationale Machtmittel geht, in vielerlei Hinsicht unterlegen sind. Also das Völkerrecht ist von ganz anderer Qualität als nationales Recht. Und in vielerlei Hinsicht ist es eine Illusion, die erzeugt wird mit diesem Begriff Recht, das halt immer ganz anders verstanden wird, als es die völkerrechtliche Realität ausmacht.
Das war jetzt eine sehr, sehr intensive Kritik, sage ich mal, an der UN und am Völkerrecht. Aber deswegen sind wir ja auch hier. Aber so als letzte Frage, was würden Sie denn sagen, was muss denn mit der UN geschehen, dass sie eben nicht so sehr an ihrem eigenen Anspruch zerbrechen würde? Oder würden Sie vielleicht auch sagen, dass bei der UN so, dass da gar keine Hoffnung mehr besteht so richtig, dass man die eigentlich gar nicht mehr braucht? Oder kann man die UN in gewisser Weise reformieren?
Also es gibt bestimmte Institutionen im Rahmen der Vereinten Nationen, die sind einfach nicht zu retten. Um ein Beispiel zu nennen, das in den vergangenen Wochen oft auch in Medien aufgetaucht ist, um das palästinensische Flüchtlingshilfswerk. Man muss sich vor Augen führen, es gibt auf der Welt sowas wie ungefähr 60 Millionen Flüchtlinge. Für 55 Millionen dieser 60 Millionen ist das UN-Flüchtlingshochkommissariat zuständig. Und dann gibt es aber noch 5 Millionen andere Flüchtlinge, das sind nämlich die Palästinenser. Die haben ein eigenes Flüchtlingshilfswerk. Ein Flüchtlingshilfswerk, das seit Ende des israelischen Unabhängigkeitskriegs im Grunde daran arbeitet, das Flüchtlingsproblem der Palästinenser aufrechtzuerhalten, anstatt es zu lösen. Das ist eine Institution, die einfach in dieser Form nicht rettbar ist, für die es keinerlei Legitimation gibt, die ganz im Gegenteil die Probleme eher prolongiert und verschärft, als sie zu lösen hilft. Etwas Ähnliches kann man über den UN-Menschenrechtsrat sagen. Der UN-Menschenrechtsrat in seiner heutigen Form ist ja schon sozusagen das Ergebnis des Versuchs einer Reform. Es gab den Vorläufer, das war die UN-Menschenrechtskommission, die eben 2006 dann ersetzt wurde durch den Menschenrechtsrat. Und diese UN-Menschenrechtskommission hat sich durch ihre skandalöse Einseitigkeit, durch die auch und vor allem natürlich, was Israel betrifft, dermaßen diskreditiert, dass der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan schon die Gefahr gesehen hat, dass diese Kommission das Image der gesamten Vereinten Nationen zu beeinträchtigen in der Lage wäre. Deswegen wurde die abgeschafft und dann wurde der Menschenrechtsrat ins Leben gerufen, der, wie man jetzt nach 12 Jahren seiner Existenz feststellen muss, um keinen Deut besser ist als die diskreditierte Menschenrechtskommission zuvor. Also das sind Organisationen, da gibt es meiner Ansicht nach nichts zu retten. Und so sehr ich mit Donald Trump wirklich nichts am Hut habe, die Entscheidungen der US-Regierung aus dem Menschenrechtsrat auszusteigen und dieses UN-Flüchtlings-, das Palästinenser Flüchtlingshilfswerk sozusagen unter Druck zu setzen, um dort Reformen zu erzwingen oder die Institution ganz abzuschaffen, das waren durchaus richtige Schritte bei aller Kritik, die man an Trump sonst haben kann. Allgemein gesagt, es gibt eine Reihe von Institutionen innerhalb der Vereinten Nationen, die durchaus sinnvolle Arbeit verführen. Die Frage ist, ob die notwendigerweise als Organe der Vereinten Nationen tätig sein müssen oder ob es, wenn es die Vereinten Nationen in dieser Form nicht geben würde, ob es nicht andere institutionelle Möglichkeiten und Organisationen geben würde, die die gleichen Arbeiten verrichten könnten. Wenn es jetzt um Nahrungsmittelhilfen geht, wenn es um Katastrophenschutz geht, um Katastropheneinsätze und so weiter. Die funktionieren ja auch in aller Regel über die Ressourcen der einzelnen Mitgliedsländer. Es ist nicht gesagt, dass es alle diese Organisationen nur deshalb nicht mehr geben könnte, weil es die Vereinten Nationen als organisatorischen Rahmen nicht mehr gibt. Die Vereinten Nationen als Institution, würde ich sagen, haben einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen ihren Ansprüchen und ihrer Realität, die sich nun mal daraus ergibt, dass die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen eben so beschaffen sind, wie sie sind. Dieser Anspruch ist nicht aufzulösen. Da werden auch großartige Reformen nichts ändern können. Es ist immer wieder von Reformen die Rede, beispielsweise was den Sicherheitsrat betrifft. Ich sehe nicht, dass die tatsächlich realistisch sind. Keines der aktuellen ständigen Mitglieder wird bereit sein, auf seine Vetomacht zu verzichten. Gleichzeitig wird keines dieser Vetomächte bereit sein, zusätzlichen Ländern die Vetomacht sozusagen auf den Präsentierteller vorzusetzen. Ich denke, man müsste in andere Richtungen denken. Man müsste versuchen, wenn schon, dann Staatenbündnisse auf die Reihe zu bekommen, in denen man nicht das Problem hat, dass eben mehr als die Hälfte aus Diktaturen und anderen, sagen wir mal, äußerst unsympathischen Ländern besteht. Oftmals wurden schon Vorstellungen wie etwa eine Allianz der Demokratien und Ähnliches in den Raum gestellt. Das ist bis jetzt noch nie über Denkansätze hinausgekommen, aber ich denke, das wären sinnvolle Möglichkeiten, weiterzudenken. Am UN-System, so wie es jetzt existiert, läuft so viel falsch und gibt es so viele grundsätzliche Probleme, dass ich da wenig Hoffnung auf grundsätzliche Reformen und die Erfolgversprechen der Reformen setzen würde.